Hey, ich wünsche euch ein frohes und gesegnetes neues Jahr 2022. Schön, dass ihr hier seid. Frohes Neues. Sehr schön. Hey, ist so cool. Wir können ein neues Jahr starten. Es ist der 2. Januar, der zweite Tag im neuen Jahr und schon können wir in den Gottesdienst gehen. Ist das nicht schön? Halleluja. Wir können wieder Gemeinschaft haben. Wir können wieder vor Gott treten und ihn anbeten. Ich hoffe, euch ging es gut in diesen Feiertagen. Ihr hattet eine schöne und gesegnete Zeit mit Familien, mit Verwandten. Ich hatte auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit, meine Frau und ich. Wir waren in Bayern, in Miris Heimat, im bayerischen Wald, im Wuid und haben bei ihrer Family ein paar Tage verbracht. Da war viel los mit ihren Eltern, ihren Brüdern und Verwandten und so weiter und Freunden, die uns besucht haben. Da war viel Action und es war immer volles Haus. Deswegen hatte ich nie wirklich Ruhe, um eine Predigt vorzubereiten. Aber ich hatte eine gesegnete Zeit mit der Familie. Wir hatten viel Action. Wir waren spazieren über die Fädel, die Felder in Bayern. Ihr merkt schon die Sprache. Ne? So langsam komme ich da so drin klar. Ich lerne sie langsam und habe gesehen, wie die Aussicht, die war so schön. Wir waren so schön spazieren dort, hatten eine schöne Gemeinschaft. Aber es war auch viel Action, es war viel los. Man hatte keinen richtigen Rückzugsort, man war überall umgeben von Leuten und ich musste irgendwie meine Predigt vorbereiten und Ruhe finden. Und es war doch alles so drunter und drüber. Ich merke bei mir, ich weiß nicht, wie bei euch die Weihnachtsfeiertage so laufen, aber ich merke mit der Zeit, je älter man wird, desto weniger ist man doch vorbereitet auf diese Feiertage. Also als ich noch Kind war, da hat man sich ja doch riesig gefreut und man hat darauf hingefiebert und hat jedes Türchen aufgemacht und dann ist endlich Heiligabend. Und jetzt mittlerweile, wo man arbeitet, dann ist es irgendwie so, oh was, Heiligabend? Also es ist dann doch, man ist gar nicht mehr so in Stimmung, aber ich habe mir sagen lassen, mit den Kindern kommt das wieder zurück, wenn die Kinder sich dann freuen. Deswegen Leute, habt Kinder, Spaß, alles gut. Ich habe meinen Sohn gemacht, deswegen bin ich zufrieden. Ich freue mich drauf, wenn er in Weihnachtsstimmung kommt. Und genau, das ist wirklich eine spannende Zeit und wir hatten trotzdem, auch wenn ich nicht so in Weihnachtsstimmung war, haben wir uns trotzdem bewusst Zeit genommen, auch an Weihnachten und an Silvester als Familie, um Gott anzubeten. Wir hatten immer eine Zeit gehabt, einmal an Weihnachten und auch einmal an Silvester, wo wir uns bewusst Zeit genommen haben für Gott, im kleinen Kreis. Einfach der Papa mit der Gitarre, ich habe einen kleinen Input gemacht, wir haben zusammen gebetet, wir haben Gott angebetet und hatten eine richtig schöne Gemeinschaft. Auch jetzt an Silvester, am Freitag, war es richtig schön, nochmal bewusst auf Gott zu schauen und bewusst für das letzte Jahr zu beten, für all das Gute, was passiert ist, aber auch bewusst ins neue Jahr zu schauen, was Gott für uns vorbereitet hat im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr hattet auch so eine Zeit, wo ihr auch auf Gott geschaut habt zu Hause. Denn das war für mich sehr wertvoll. Genau in diesen Zeiten waren eigentlich die schönsten Zeiten. Wir hatten eine tolle Gebetsgemeinschaft. Meine Frau hatte ein prophetisches Wort für jeden aus der Familie, hat angefangen, was Prophetisches über ihren Papa und ihren Bruder zu sagen. Das war richtig schön, ist alle einmal durchgegangen. Ich kam auch nochmal zum Schluss, also sie hatte für jeden was und dann kam ich zum Schluss und hat sie gesagt, und du Schatz, du bist toll. Dann dachte ich, ja, das Beste kommt für mich, ja, ich bin toll. Was für ein prophetisches Wort. Ist ja wirklich prophetisch. Prophetie dient immer zu Ermutigung, Ermahnung und Tröstung. Das ist ein wichtiger Punkt für uns. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich fand das so wertvoll, dass wir dieses Jahr mit Gebet gestartet haben oder das andere Jahr mit Gebet beendet haben. Und wir starten heute in eine neue Predigtreihe, die heißt Praying Like Jesus. Praying Like Jesus. Und uns ist es so wertvoll, dieses Jahr zu starten mit einem Fokus auf Gebet. Gebet ist so wertvoll, Freunde. Deswegen hoffe ich, ihr habt auch das Jahr mit Gebet gestartet und ihr habt eine Kultur des Gebets bei euch zu Hause entwickelt, wo ihr Zeiten habt, wo ihr Gemeinschaft habt mit Gott, wo ihr betet mit Gott. Und wir wollen heute bewusst auf das Vaterunser schauen. Ich habe das Vorrecht, über das Vaterunser zu predigen und ich muss ehrlich sagen, ich hatte nie die beste Meinung vom Vaterunser. Ich weiß nicht, was du von dem Gebet denkst, aber wir leben ja in einer christlich geprägten Kultur, wo eigentlich jeder dieses Gebet kennt in Deutschland. Ich glaube, es gibt keinen, der das Gebet nicht kennt, aber die meisten kennen es wirklich und ich glaube auch, ich weiß es selber von Freunden, die haben zu Anfang der Corona-Zeit einfach dieses Gebet gebetet, weil man dann doch irgendwo so eine Angst gemerkt hat. Und wenn nicht Christen ängstlich sind in Deutschland, dann fangen sie, glaube ich, an, dieses Gebet zu beten. Und ich war selber jahrelang in einer Baptistengemeinde. Und wir haben dort regelmäßig dieses Gebet Sonntagmorgens einmal alle zusammen durchgebetet. Und ich habe mich selber dabei erkannt, dass ich eigentlich nie vom Herzen gebetet habe, sondern es ist eigentlich nur runtergerattert. Ja, es waren einfach nur leere Worte, die hast du halt einmal durchgesprochen, dann Amen, dann konnten alle nach Hause gehen. Also es war bei mir nie ein Herz dahinter, wenn ich dieses Gebet gebetet habe. Deswegen war für mich, hatte dieses Gebet immer einen Ruf von, ja, das beten halt nur die, die keine Ahnung haben, ja, die Gott nicht kennen, die ihm nicht nahe sind, weil ganz ehrlich, wenn ich Gott kenne, bete ich doch viel bessere Gebete, oder? Da bete ich doch viel persönlichere Gebete. Oder so in der Richtung war immer mein Denken, deswegen habe ich nie eigentlich vom Herzen groß dieses Gebet, Vater unser, gepredigt oder gebetet. Deswegen finde ich das schön, dass ich mich jetzt bewusst in dieser Zeit mal darauf fokussieren konnte, was für eine Kraft eigentlich in diesem Gebet steckt. Und da steckt so viel Kraft drin, dass wir dieses Vater unser in zwei Predigten aufgeteilt haben. Deswegen kommt der zweite Teil noch. Ich predige nur über den ersten Teil des Vater unsers, weil schon da alleine schon so viel Kraft drin liegt und so wertvolle Wörter drin stehen, auf die wir heute eingehen wollen. Das Vater unser, es steht in Matthäus 6, Vers 9. Aber wir befinden uns dort in der Bergpredigt von Jesus. Eine der bekanntesten Predigten überhaupt ist es die Bergpredigt von Jesus. Und Jesus spricht in dieser Bergpredigt viele Themen an, viele Themen aus dem Alltag, aus dem christlichen Glauben. Jesus spricht über Menschen, er spricht über Gesetze, er spricht über Partnerschaft und Ehe, er spricht über Geld und Reichtum, er spricht über Verhaltensgrundsätze und er spricht über das Beten. Wie sollen wir eigentlich beten? Und da fand ich es so interessant. Jesus sagt, wenn du beten möchtest, dann bete nicht in einer großen Menge, so von wegen, dass du mit vielen Worten um dich schmeißt und nur, dass alle denken, wow, wie heilig du bist. Sondern wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein, also sozusagen in dein Zimmer, da, wo du alleine bist und hab Gemeinschaft mit deinem Vater. Und dann sagt er, okay, darum sollt ihr so beten. Matthäus 6, Vers 9. Ich lese es einmal vor. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich will einmal dieses Gebet aufteilen in zwei Bereiche, die für mich da so wertvoll geworden sind. Und ich fange als erstes an mit dem Ausdruck der Beziehung, habe ich ihn genannt. Den Ausdruck der Beziehung. Das Gebet, es beginnt mit unser Vater im Himmel. Und auch diesen Teil habe ich nochmal aufgeteilt in zwei einzelne Bereiche. Denn der erste Bereich unter dem Bereich der Beziehung ist der Ausdruck der Gemeinschaft. Jesus sagt, unser Vater. Er sagt, unser Vater. Ist nicht interessant, vorher spricht Jesus darüber, dass wir alleine gehen sollen in unser Zimmer und alleine mit unserem Vater sein sollen. Und dann sagt er trotzdem, unser Vater. Das fand ich so interessant, deswegen ist mir so groß geworden. Und ich glaube, Jesus legt hier bewusst einen Punkt auf Gemeinschaft. Er legt hier einen Wert auf Gemeinschaft, unser. In Hebräer 10, Vers 24 heißt es, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Herr, sagt Jesus, so wertvoll, dass wir in Zusammenkünften zusammenkommen. Bleib nicht zu Hause alleine, komm zusammen. Es ist wichtig, dass wir uns ermutigen. Du wirst im Gottesdienst ermutigt. Ja, es heißt sogar in der Bibel, die Predigt wächst Glauben in dir. Sie lässt Glauben wachsen in deinem Herzen. Und er sagt auch, wir sind füreinander verantwortlich. Hey, es ist so wichtig, dass wir zusammenkommen. Das zieht sich durch die Bibel hindurch. Der Begriff der Gemeinschaft ist Gott im Alten und im Neuen Testament immer wichtig. Deswegen ist mir so ein Punkt groß geworden, Isolation, ich habe es geschrieben, Isolation kills, also Isolation tötet einen. Meine Frau und ich, wir haben vor ein paar Monaten bei Netflix eine Doku geschaut, Our Planet hieß es, glaube ich, also richtig tolle Farben und man sieht alle Tiere und so weiter und wir fanden das richtig interessant und mir ist da bewusst geworden, als wir dann so die Wüste angeschaut haben und da waren die Löwen und die Büffelherde, dass die Löwen immer diesen einen Büffel gefangen haben, der von der Herde getrennt war. Die Herde, die konnte immer weghauen und die konnte immer abhauen. Auch bei Elefanten war es ja immer so. In der Herde waren sie stark. Aber wenn ein kleiner Elefant von der Herde gespalten war, da konnte der Löwe immer den fangen. Und genauso heißt es auch in der Bibel. Der Teufel ist wie ein Löwe, der umhersucht und sucht, wen er finden kann. Und ich glaube, da steckt so eine Wahrheit drin in dieser Gemeinschaft. Dass Gemeinschaft ermutigt, dass Gemeinschaft dir Kraft schenkt. In den Psalmen heißt es schon, Gott thront im Lobpreis seines Volkes. Gott war schon immer ein Gott des Volkes, der Menschenmassen, nicht der aller Menschen auf dieser Welt, nicht nur von Einzelnen, von allen Menschen. Deshalb wollte er schon im Alten Testament den Menschen so nahe sein, dass er sagt, baut eine Stiftshütte und dann bin ich mitten unter euch. Und hinterher gab es den Palast, den Tempel, der gebaut wurde. Gott wollte immer nahe sein. Und man sieht das auch in der Apostelgeschichte, was für eine Dynamik entsteht in einer Gemeinde, wenn eine ganze Gemeinde Gott gemeinsam Gott anbetet. Hey, da heißt es, da sind Tausende an einem Tag zum Glauben gekommen. Und auch Jesus nimmt dieses Bild auf und er sagt, Leute, ihr seid ein Leib, ihr seid ein Körper, ihr hängt zusammen. Und wenn einer leidet, leidet alle. So wie es in Hebräer heißt, wir sind füreinander verantwortlich. Freunde, da liegt so viel Kraft darin in der Gemeinschaft. Lass es dir nicht einreden, dass du zu Hause deinen Glauben leben kannst. Ja, auf gewisser Weise schon, aber Gemeinschaft ermutigt einen. Da kommt neue Kraft in dein Leben, da kommt neue Dynamik. Und wenn wir als Gemeinschaft sagen, wir wollen in Einheit Gott anbeten, ich glaube, da kann noch was Größeres passieren. Da herrscht eine Dynamik im Heiligen Geist, der hier besonders wirken kann. Ich glaube da ganz besonders an diese große Kraft des Herrn, wenn wir gemeinsam Gott anbeten. Deswegen ist dies der erste Punkt, es ist unser Vater. Wir beten, es ist unser Vater, wir beten es gemeinsam. Da liegt Kraft drin in diesen Wörtern. Nach dem Ausdruck der Gemeinschaft kommt der Ausdruck der Beziehung. Da heißt es unser Vater. Unser Vater. Und das ist ein klarer Ausdruck von Identität. Mein Gott, er ist der Vater. Es ist nicht schön, dass er sich unser Vater nennt, dass er uns so nahe kommen will, dass er sagt, ich bin dein Vater. Und ich weiß nicht, welche Rolle für dich dein Vater bedeutet hat, ob du ein gutes Bild von deinem Vater hast. Aber ich merke gerade selber, was es bedeutet, Vater zu sein mit einem 6 Wochen alten kleinen Jungen. Da merkt man schon, wie spannend das wird. Am Anfang hat man noch gar nicht so viel gefühlt. Da war es so ein kleiner, der halt so da ist und man lebt halt immer noch seinen Alltag, aber man wickelt halt ab und zu und hofft, dass er nicht so lange schreit. Und mit der Zeit merkt man immer mehr, da kommen die Gefühle, man hält ihn, er schaut einen liebevoll an. Und mittlerweile, ich habe ihn erst vor ein paar Tagen wieder angeschaut und dachte mir so, wow, ich liebe diesen kleinen Mann schon so sehr und dabei ist er erst ein paar Tage auf dieser Welt. Was für ein Wunder das ist, Vater sein zu dürfen und was man dafür, ja, wie man das Ganze erlebt, das ist so schön und ich bin so voller Freude und so stolz auf ihn. Er hat jetzt vor ein paar Tagen, konnte er länger seinen Kopf oben halten und hat so rumgeschaut und wir so, oh wow, er ist so stolz, er kann seinen Kopf oben halten, richtig toll, ja. Jedes Mal, wenn er ein Bäuerchen macht, jawohl, da ist ein Bäuerchen gemacht, richtig gut. Dem muss ich das irgendwann wieder abgewöhnen, damit er nicht so am Tisch rülpst, aber man ist so richtig stolz, gell. Jose, das wäre mal was, gell, wenn du rülpst, aber Papa, super gemacht, komm her zu Papa, gib's mal ein Bäuerchen. Aber ich bin stolz, wenn man merkt, Papa hat Stolzgefühle, ja. Aber genauso merke ich auch als Vater, manchmal, wenn ich dann doch übermüdet bin, an meine Grenzen komme, ja, wir sind gestern Abend erst aus Bayern hergefahren und ich hatte so eine lange Fahrt hinter mir, also wir waren schon müde, haben nur nicht mal richtig ausgepackt und sind ins Bett und der Kleine hat schon angefangen zu schreien, weil es wieder ungewohnte Umgebung war, er hat sich schon an Bayern gewöhnt. Jetzt muss er sich wieder an Pforzheim gewöhnen und das war eine etwas unruhige Nacht. Und ich merke dann auch manchmal, dass in meinem Kopf keine so tollen Gedanken aufkommen. Deswegen merke ich auch, hey, dein irdischer Vater, er ist nicht perfekt. Ich werde auch nicht perfekt sein, ich werde auch einige Fehler machen und ich hoffe und ich bete, dass es keine schwerwiegenden Fehler sein werden, die ich als Vater mal machen werde. Aber ich werde Fehler machen. Nur unser Vater im Himmel, er ist ohne Fehler. Jesus sagt ja im Wort, wenn schon euer irdischer Vater etwas Gutes für euch im Sinn hat, wie viel mehr will euer himmlischer Vater Gutes für euch? Und das ist so ein wichtiges Prinzip. Gott ist mein Vater im Himmel. Er ist mein Vater im Himmel. Er ist sich auch seiner Identität als Vater durchaus bewusst. Das finde ich auch so spannend. Gott ist sich seiner Identität so bewusst. Er wird ja im Alten Testament gefragt, wie sollen wir dich nennen? Und da antwortet Gott drauf, ich bin, der ich bin. Vielleicht kennt ihr die Stelle. Ich bin, der ich bin. Ich fand die Stelle richtig komisch früher, weil ich dachte, wenn dich jemand fragt auf der Straße, hey, wie soll ich dich nennen? Dann wirst du wahrscheinlich mit deinem Namen antworten. Also ich würde sagen, ich bin Philipp. Und jetzt stelle ich mir vor, ich frage Gott, hey Gott, wie soll ich dich nennen? Oder stell dir vor, du fragst jemanden, hey, wie soll ich dich nennen? Und er antwortet dir, ich bin, der ich bin. Komisch. Wird echt komisch rüberkommen. Aber im Nachhinein, wo ich darüber nachgedacht habe, dachte ich, oh Mann, diese Antwort, sie strotzt so von einer gefestigten Identität. Ich bin, der ich bin. Und es ist egal, was du über Gott denkst, was andere Menschen um dich herum über Gott denken. Er ist, wer er ist, denn er ist gefestigt in seiner Identität. Er ist der gute Vater im Himmel. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit ein paar aus der Gemeinde darüber unterhalten, ob Jesus sich eigentlich immer bewusst war, wer er ist in Gott, dass er Gottes Sohn war, schon als Baby. Ich weiß nicht, wusste Jesus schon als Baby, ob er Gottes Sohn war? Können wir mal darüber diskutieren. Ich fand das ein spannendes Thema. Aber ich dachte, viel wichtiger als darüber nachzudenken, ob es Gott bewusst war, ob es Jesus bewusst war, dass er Gottes Sohn war, ist es, ob es dir eigentlich jetzt gerade bewusst ist, dass du Gottes Kind bist. Lebst du eigentlich gerade im Bewusstsein, dass du Gottes Kind bist, Gottes Sohn, Gottes Tochter? Wir hören so oft von Identität, aber ist uns das wirklich bewusst? Ich glaube, wir würden ein anderes Leben führen, wenn uns das in jeder Situation bewusst wäre. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Kinder des Vaters. Jesus hat in seinen Gebeten, hat immer wieder gebetet, aber Vater. Und aber ist ja auch nochmal eine Übersetzung von Vater, nochmal eine feste Beziehungsebene. So, ich nenne meinen Vater so, Vater, aber Vater. So nahe darfst du Gott sein, dass du ihn aber Vater nennen darfst. Und Identität erfahren wir in Relation mit unserem Vater. In Relation zu unserem Vater bedeutet Gebet. Im Gebet, wenn wir in Gebet treten mit unserem Vater, da erfahren wir Identität. Und das Traurige dabei ist, dass unsere heutige Welt dem Ganzen so entgegengesetzt ist. Denn wir merken es so stark in der Zeit heute von Diversity und von weiß nicht was, dass die Welt und auch Netflix und so weiter, alles schreit dir zu, schau nur tief genug in dich selbst hinein. Schau nur tief genug in dich selbst hinein und das, was du da findest, das kannst du sein. Egal, was du da findest, sei es irgendwelche Leidenschaften, irgendwelche Freuden, irgendwelche Gelüste, keine Ahnung was, das, was du da findest, das kannst du sein. Schau nur tief genug hinein. Und so kommt es dann auch, dass dann kommen Leute auf Ideen, ja, willst du ein Mann sein, das ist cool, kannst du gerne sein. Willst du eine Frau sein, willst du auch dich gar nicht entscheiden wollen, auch cool. Ja? Es ist alles möglich. Schau nur tief genug in dich selbst hinein. Und ich glaube, wir haben uns das so angewöhnt, dass wir so tief in uns selbst hineinschauen und uns so sehr mit uns selbst beschäftigen, dass wir manchmal in so eine Einsamkeit in uns selbst hineinrutschen, weil wir uns nur noch mit uns selbst beschäftigen. Ich merke manchmal, dass wir manchmal in Opferrollen hineinschlüpfen und nur noch darauf fokussiert sind und teilweise übertrumpfen, wer hat das schwierigere Leben? Ja, wer hat mehr Stress im Job? Also ich mache 2 Überstunden, nee, aber ich mache 3 Überstunden, ich habe noch mehr Stress, ich habe noch mehr an der Backe und ich habe das Problem, das stört mich noch und es ist wie ein Übertrumpfen, wer hat eigentlich mehr Stress im Leben, wer hat mehr Probleme im Leben? Und das ist aber eigentlich gar kein Contest, der zu gewinnen ist. Denn was gewinnst du dabei letztendlich? Du bist die am meisten zu bemitleidendste Person der Welt. Wow, was für ein Titel. Ja? Da gibt es eigentlich nichts dabei zu gewinnen. Aber trotzdem übertrumpfen wir uns manchmal in dieser Opferrolle. Oh wow, ich bin so ein Opfer, mir geht es so schlecht. Und ich finde das so schade. Denn Gottes Sichtweise ist so entgegengesetzt von dieser Welt. Gott sagt, schau auf mich, schau nicht tief in dich hinein, schau auf mich. Und im Schauen auf mich erfährst du eine neue Identität und erfährst du auch einen neuen Blick für andere. Dann schaust du nicht tief genug in dich hinein, um ein Opfer zu werden, sondern du schaust auf andere und siehst, hey, die anderen, sie haben Probleme, sie haben Dinge, die sie beschäftigen und ich darf für sie ein Segen sein, ganz egal, was in meinem Leben vielleicht los ist, denn ich schaue auf den Herrn. Ich habe mir so als Punkt aufgeschrieben, das Gebet, es entfaltet seine wahre Kraft im Bewusstsein der Identität in Christus. Wenn du das Gebet und auch das Vaterunser, wenn du es betest im Bewusstsein deiner Identität in Christus, entfaltet es seine wahre Kraft. Denn erst dann findet es seine Bedeutung, wenn du anfängst mit unser Vater, ich bete jetzt zu meinem Vater, dem Höchsten aller Höchsten, und er ist mir so nah, dass er mein Vater ist. Zu ihm bete ich jetzt folgende Worte. Dann entfaltet dieses Gebet seine wahre Kraft. Und darauf wollen wir jetzt schauen, auf die nächsten Worte. Denn wir kommen jetzt zu diesem zweiten Teil, dem Ausdruck der Anbetung. Dem Ausdruck der Anbetung. Wir können die Bibelverse nochmal dran schmeißen. Dem Ausdruck der Anbetung. Jesus gibt uns ja eine Art Schablone und sagt uns, wenn ihr betet, betet so. Und ich dachte, Mensch, wie oft bete ich eigentlich so? Meine Gebete fangen eigentlich ganz anders an. Nimm das vielleicht mal mit für dich. Wenn du betest, fang an mit Anbetung. Das ist vielleicht mal ein guter Punkt, um dein Gebet zu starten. Und hier kommt der Ausdruck der Anbetung. Das heißt, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich musste so drüber nachdenken, wo ich dann auf der Couch saß und dachte, Mensch, was ist eigentlich Anbetung? Was ist eigentlich Anbetung? Ich habe mir da eigentlich nie so oft Gedanken drüber gemacht. Für mich war Anbetung, und ich glaube, das ist auch so ein Ding in unserer heutigen Zeit, dass für uns Anbetung eigentlich die 20 Minuten im Lobpreis sind, die wir hier sonntagmorgens abspulen. Und dann gehen wir nach Hause und dann war es das wieder für die Woche und dann kommen wir wieder Sonntag her und dann haben wir nochmal die 20 Minuten Anbetung und dann war es das. Für uns ist Anbetung eigentlich so eine Form von Lobpreis geworden. Und das ist eigentlich überhaupt nicht richtig. Anbetung ist keine Ausdrucksform, sondern Anbetung ist eine Herzensangelegenheit und eine Lebenseinstellung. Es ist eine Herzensangelegenheit und eine Lebenseinstellung. Anbetung ist eigentlich die größte Form von Aufmerksamkeit, die sich deinem Herz irgendetwas widmen kann. Dass du vielleicht so voller Staunen bist, von etwas so begeistert bist, vielleicht sogar in Ehrfurcht versetzt bist, dass du gar nicht anders kannst. Als anzubeten. Deswegen müssen wir nicht mal Christen sein, um anzubeten. Jeder Mensch hat eigentlich irgendetwas, was er in seinem Leben anbetet. Ja, sei es das Auto oder sei es der Beruf, sei es vielleicht, ja, wenn man verliebt ist. Ja, man verliebt hat ja auch irgendwas Schönes. Aber dass man Menschen, dass man vielleicht sogar Idole anbetet, dass man Geld anbetet, dass man Macht anbetet. Es gibt so viele Dinge, wie wir anbeten können. Ich merke es manchmal bei mir, dass der Fernseher doch vielleicht so eine hohe Rolle manchmal spielen kann und ich herausgefordert werde, den Fernseher nicht anzubeten. Also ich falle jetzt nicht vor die Knie vor dem Fernseher und sage, du wunderbarer Fernseher. Ja, aber ich merke trotzdem, es fängt manchmal an, eine Rolle in deinem Leben zu spielen. Und daran merkst du letztendlich, ob du das Ganze anbetest. Ich habe mir jetzt einen Punkt aufgeschrieben. Anbetung Gottes stellt Gott wieder ins Zentrum. Anbetung Gottes stellt Gott wieder ins Zentrum. Und das ist der Ort, der ihm gebührt. In Matthäus 22, Vers 36 wird Jesus gefragt, Meister, welches ist das wichtigste Gebot? Und Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte Gebot. Es ist das größte Gebot. Und ich glaube, dass Gott möchte uns hier nicht zu irgendwas zwingen, was wir gar nicht wollen. Aber er sagt hier, hey, das ist der Kern deines christlichen Lebens. Das ist das höchste Gebot. Und warum sagt Jesus das? Weil Anbetung dein Herz betrifft. Es betrifft dein Herz, das betrifft dein Zentrum, dein Leben. Und das, was du anbetest, das bestimmt dein Tun. Deswegen habe ich es auch gesagt mit dem Fernseher, weil wenn ich den Fernseher anbete, dann verbringe ich viel Zeit vor dem Fernseher, oder? Genauso merkt man an den anderen Dingen, die wir anbeten. Wenn du vielleicht Instagram anbetest, ja, verbringst du viel Zeit vor Instagram. Wenn du andere Dinge anbetest, wenn du deinen Job anbetest, dann machst du Überstunden, dann bist du auf Karriere fixiert. Wenn du Geld anbetest, dann bist du auch darauf fixiert, versuchst noch mehr Geld zu bekommen. Ja, dann gehst du sogar über Leichen, Hauptsache mehr Geld, oder? Und da dürfen wir uns wieder herausfordern lassen in Dingen, wo du vielleicht merkst, oh, da fange ich vielleicht sogar an, das anzubeten. Dass du vielleicht dich neu fokussieren lässt und Gott zurückstellst in das Zentrum, der Ort, der ihm gebührt. Wir beten zuerst, geheiligt werde dein Name, geheiligt werde dein Name. Ich weiß nicht, ob du dir Gedanken darüber gemacht hast, was du eigentlich betest, wenn du sagst, geheiligt werde dein Name. Ich musste darüber nachdenken und dachte, was bete ich da eigentlich? Ja, ich habe mir da nie so wirklich Gedanken darüber gemacht, was ich da bete. Und ich bin mal auf die Suche gegangen, ob ich da was Passendes finde in Gottes Wort. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das die richtige Deutung davon ist. Aber ich fand den Punkt eigentlich sehr wertvoll. Nämlich es gibt eine Stelle im Alten Testament. Und an dieser Stelle ist das Volk Gottes Israel, getrennt voneinander. Sie wurden aufgeteilt in alle Windrichtungen. Sie waren Gott untreu und sie haben andere Götter angebetet. Sie haben sich falsche Lebensweisen angeeignet und hatten Sünde und so weiter. Alles war. Und als Folge daraus wurden sie voneinander getrennt in alle Richtungen. Und da kommen wir zu diesem Bibelvers. Der steht in Hesekiel 36, Vers 23. Da sagt Gott, denn ich will meinen großen Namen, der vor den Völkern entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und da spricht Gott zu seinem Volk und sagt, hey, ihr habt meinen Namen entheiligt durch euer Tun. Und warum haben sie seinen Namen entheiligt? Sie haben seinen Ruf zerstört. Menschen haben gesehen, oh, das Volk Israel, es ist in allen Windrichtungen zerteilt. Sie beten ihren Gott gar nicht mehr an, sondern sie beten andere Götter an. Sie haben keinen heiliges Leben mehr, sondern sie haben, da ist Sünde da, Ungerechtigkeit und was weiß ich, Bestechlichkeit macht sich breit. Und das ist ihr Gott. Versteht ihr? Gott sagt, ihr habt meinen Namen entheiligt. Und das ist so wichtig. Ich fand das so passend. Es gibt so ein Sprichwort, ein guter Ruf geht weit, ein schlechter Ruf geht noch viel weiter. Ich weiß nicht, wenn du von irgendwas begeistert bist, von einem Mechaniker, von, was weiß ich, Hochzeitsmanager, Simon, ja, wenn es dann super Hochzeitsmanager gibt, ja, dann empfiehlst du den drei Leuten weiter und bist begeistert von dem. Aber wenn es jemanden gibt, von dem du überhaupt nicht begeistert bist, dann erzählst du es noch viel mehr Leuten weiter. Ich hatte das Problem, ich habe ja ein Auto gekauft vor 2 Jahren. Manche wissen das, der hat einen Motorschaden gehabt von Anfang an. Und ich habe da richtig Probleme mit gehabt. Und letztendlich war das Auto ein Totalschaden. Und ich musste zwar nur einen Teil davon bezahlen, aber es waren immer noch 4.000 Euro oder sowas. Obwohl ich gar nichts dafür konnte. Ich habe es so gekauft. Und für mich hat das so mitgenommen. Ich war eigentlich so sauer. Ich hätte am liebsten den ganzen Konzern der Firma angeschrieben per Mail und hätte irgendwie gesagt, was für eine Drecksfirma das ist, ja, und wie schlimm das ist. Und war so voller Wut davon, dass ich am liebsten allen gesagt hätte, kauf dort niemals ein Auto und schmeiß die Leute da raus. Das kann überhaupt nicht klar gehen, sowas. Und das merken wir auch. Schlechte Nachrichten verbreiten sich viel weiter. Deswegen gibt es auch in den Nachrichten um ARD 20:15 nur schlechte Nachrichten, ja, weil sie sich viel weiter verbreiten als gute Nachrichten. Und hier heißt es, ihr habt meinen Namen entheiligt. Das heißt, du und ich, wir haben eine Möglichkeit und wir können eine Entscheidung treffen, ob du Gottes Namen entheiligst oder ob du ihn heiligst. Du hast die Möglichkeit, dort einen Unterschied zu machen. Nämlich du bist die Bibel, die Menschen in deinem Umfeld lesen. Die Menschen in deinem Umfeld, die lesen nicht die Evangelien, die lesen nicht, keine Ahnung, Offenbarung oder sowas. Die sehen einfach nur dich und die sehen, okay, du bist Christ, wie verhältst du dich? Und wenn du dich als Christ nicht so verhältst, wie es in Gottes Wort steht, und nicht mit Liebe antwortest, mit Ermutigung antwortest, wenn du Egoismus in deinem Leben walten lässt, was für einen Ruf gibst du dann weiter von Gott? Deswegen, du hast die Möglichkeit, Gottes Namen zu heiligen. Und das beten wir in diesem Gebet, geheiligt werde dein Name. Und damit sagst du eigentlich, hey, ich will einen Teil dazu beitragen, dass Gottes Name in meinem Umfeld geheiligt wird. Und das fand ich so ein wertvolles Gebet. Gott, ich möchte deinen Namen heiligen, da wo ich bin. Ich will, dass du einen guten Ruf hast, dass die Menschen nur begeistert sind davon und sagen, hey, was für ein Gott muss dahinter stecken, hinter dieser Person. Das fand ich so ein wertvoller Gedanke. Deswegen nimm das mit. Gott zeigt an uns, dass er heilig ist, indem er uns seinen Heiligen Geist gibt und wir einen Lebensstil führen dürfen nach seinen Geboten, nach dem, was er uns in seinem Wort gibt. Als nächsten Punkt habe ich mir aufgeschrieben, Anbetung versetzt uns in die Dimension des Königreichs Gottes. Anbetung versetzt uns in die Dimension des Königreichs Gottes. Wir beten hier, dein Reich komme, dein Königreich komme. Und ich finde, diese drei Wörter sind so voller Kraft, dass uns das so oft gar nicht bewusst ist, was wir da eigentlich beten. Was beten wir da eigentlich, wenn wir sagen, dein Reich komme? Ich finde, das ist so ein Wunder und so eine Gnade, wie gnädig unser Gott ist, wenn er sagt, komm in mein Reich. Jeder ist eingeladen, Teil des Königreichs Gottes zu sein. Du darfst kommen, so wie du bist. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Jeder darf kommen, wie er ist. Du musst nicht erstmal perfekt sein. Du musst nicht erstmal, was weiß ich, wie geleckt sein. Nein, du darfst kommen, wie du bist. Mit all deinen Fehlern, mit allen Sünden, die du hast, darfst du kommen, wie du bist und darfst Teil sein im Königreich Gottes. Und dann darfst du durch seine Nähe erfahren, wie du dich veränderst. Deswegen sagt er, lass dich verändern in meiner Nähe. Und indem wir beten, dein Reich komme, beten wir Gottes Königreich runter auf die Erde, in uns, zu uns. Das finde ich so wertvoll, denn dadurch, dass wir das beten, beten wir alles, was das Königreich Gottes mit sich trägt, auch hinunter zu uns. Das Königreich Gottes. Ich weiß nicht, ob du schon mal Offenbarung 6 oder 7, ich weiß gar nicht, wo genau es steht mit dem Thron Gottes, wie unglaublich dieser Ort ist. Und ihr werdet es lesen, der Ort ist voller Anbetung. Alle um den Thron herum, alle Wesen, die dort versammelt sind, alle beten diesen Gott an und sagen nur heilig, heilig, heilig. Was für ein unglaublicher Ort muss dieser Thron sein. Es ist voller Anbetung. Stell dir vor, du betest das zu dir auf die Erde. Du betest damit auch eine Kultur des Königreichs Gottes auf die Erde. Nämlich die Kultur der Ermutigung, der Liebe, des Füreinander-Daseins. All diese Kultur des Himmels, des Königreichs betest du runter. Und du betest auch die Gesetze des Königreichs runter. Denn in Gottes Königreich ist alles möglich. In Gottes Königreich, da gibt es keine Krankheiten. In Gottes Königreich, da gibt es kein Leid, keine Trauer. Ich finde es so schade, wir hatten im ersten Gottesdienst ein Zeugnis gehabt von der Moni, die schon mehrere Wochen für ihre Schmerzen im Bein und im Rücken gebeten lassen hat. Und es ist nichts passiert. Und erst jetzt, nach 6 Wochen waren es jetzt, glaube ich, hat sie gemerkt, dass es ihr wieder gut geht. Und hat ein Zeugnis gegeben, dass das Gebet, was wir immer wieder gebetet haben, Wirkung gezeigt hat. Und mich jetzt echt begeistert, weil ich dachte, hey, es ist so wertvoll. Im Gottesreich gibt es keine Krankheiten. Das ist so wertvoll, dass wir diesen Blick haben auf Gottes Reich. Und indem wir das beten, beten wir es runter zu uns. Und wir beten auch eine königliche Identität zu uns runter. Deswegen ist dieser Punkt auch so wertvoll. Deine königliche Identität. In 1. Petrus 2, Vers 9 heißt es, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid das von Gott erwählte Volk. Überall da, wo es in der Bibel anfängt mit ihr seid, ist es ein Ausdruck der Identität für dein Leben. Okay? Ein Ausdruck der Identität. Da heißt es nicht, ihr solltet sein, ihr könntet sein, ihr müsstet sein, ihr würdet sein, wenn. Nein, hier heißt es, ihr seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Hey, das ist so wichtig, dass uns das bewusst wird. In Kolosser heißt es auch, wir haben das Bürgerrecht des Himmels. Wir sind Bürger des Himmels. Wenn du zu Jesus Ja gesagt hast, bist du Bürger des Himmels. Das heißt, du hast nicht nur den deutschen Pass, du hast auch den himmlischen Pass in deiner Hand. Du bist Bürger des Himmels. Dein Wohnort in Pforzheim oder Borschlott ist maximal dein Zweitwohnsitz. Ich glaube, das sollte uns klar sein. Es ist maximal dein Zweitwohnsitz. Und du bist nicht nur Bürger des Himmels, nein, du bist sogar Repräsentant des Himmels. Du bist ein königlicher Priesterschaft, königliche Priesterschaft. Und ein Priester hat auf dieser Welt immer den Auftrag, Gottes Reich zu repräsentieren. Deswegen bist du auch ein Repräsentant des Himmels auf dieser Welt, in deinem Umfeld. Du bist ein Repräsentant, fast wie ein Diplomat. Ein Diplomat kommt immer ohne Kontrolle irgendwo durch. Ich glaube, der darf sogar überall parken, wo er will, auch im Halteverbot. Der kann gar nicht angezeigt werden. Also ein Diplomat hat ganz besondere Benefits, die ihm helfen und wo man auch sagen kann, hey, du bist ein Diplomat des Königs, des Herrn. Ist das nicht etwas Unglaubliches, dass du ihn repräsentieren darfst in deinem Umfeld? Und dann heißt es zum Schluss noch, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Was für ein Gebet. Und in diesem Gebet, wo wir sagen, dein Wille geschehe, dort treten wir in Übereinstimmung mit dem Himmel. Denn du sagst damit, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Es gibt nämlich nur zwei Throne. Entweder sitzt du auf dem Thron, es gibt nur einen Thron, entweder sitzt du auf dem Thron oder Gott sitzt auf dem Thron. Und in diesem Punkt treten wir in Übereinstimmung mit dem Himmel, dass wir sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Beziehungsweise dein Wille ist mein Wille. Dein Wille soll mein Wille sein. Das, was du willst für mich, für diese Welt, für mein Umfeld, das soll mein Wille sein, nicht das, was ich haben möchte. Und ich glaube, auch da erfahren wir einen besonderen Segen, wenn wir dies tun. Und das ist auch Anbetung. Wir treten in Übereinstimmung mit dem Himmel. Wir stimmen damit auch überein mit dem Himmel, über das Wesen Gottes. Er ist immer gut. Er ist immer für uns. Er gibt uns Kraft. Er ist voller Liebe, voller Herrlichkeit. Nichts ist ihm unmöglich. Er ist allmächtig. Er ist allgegenwärtig. Er ist heilig. Leute, da liegt so eine Kraft in diesen Ausdrücken, wenn wir dies beten. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe, Vater. Im Schauen auf ihn liegt so viel Kraft. Die Lobpreisband darf schon langsam nach vorne kommen. Ich will uns mal eine Geschichte erzählen von einer Gemeinde aus England, aus der Nähe von London. Nämlich die Geschichte von The Heart of Worship. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt oder ob ihr das Lied kennt. Das Lied ist, glaube ich, schon knapp 20 Jahre alt. Aber ich musste an dieses Lied denken, weil ich das so passend fand, dieses Lied, The Heart of Worship, zu diesem Thema. Nämlich es geht da um eine Gemeinde in der Nähe von London, das ist ungefähr 20 Jahre her. Und es war eine ziemlich große Gemeinde, denen ging es richtig gut. Die haben kraftvolle Gottesdienste erlebt. Da war richtig was los, hat man gemerkt, da ist Power dahinter, da ist eine Dynamik dahinter. So merke ich es auch bei uns, dass wir bei uns in der Gemeinde eine neue Dynamik erleben, dass immer mehr Leute kommen, dass Menschen zum Glauben kommen. Und das haben sie auch erlebt. Da sind Menschen dazugekommen, die Gemeinde ist gewachsen. Es waren kraftvolle Gottesdienste, richtig toller Worship, tolle Predigten, tolle Gemeinschaft. Und irgendwann hat der Pastor gesagt, irgendwann ist etwas passiert. Es kam langsam, aber schleichend. Irgendwie hat es nicht mehr so gepasst, irgendwie hat es nicht mehr so gefunkt. Gottes Gegenwart war nicht mehr so spürbar da. Irgendwas hat wieder gefehlt. Es war irgendwie nur noch wie ein Programm, was abgespielt wurde, aber die Liebe so war irgendwie weg zu Gott. Es war irgendwie so ein Fokus auf dieses Programm und die Leute haben nur noch zugeschaut, haben angefangen zu bewerten. Oh, und dieser Lobpreis war heute gut, dem Lobpreis gebe ich eine 3 bis 4, die andere 1 bis 2. Der Sänger heute, der hat aber ganz schön daneben gehauen und der Bass, der war ganz schön laut heute und die Lichter sowieso. Die Leute haben angefangen, den Lobpreis zu bewerten und haben sich selbst letztendlich doch auch ins Zentrum gestellt. Gesagt, der Gottesdienst ist für mich da und hatten vergessen, was es heißt, Gott wieder zurück ins Zentrum zu stellen. Wieder auf Gott zu schauen, ihn im Fokus zu haben. Und der Pastor hat gesagt, sie haben eine schwere Entscheidung getroffen als Leitungsteam der Gemeinde. Sie haben die Lobpreisband rausgeschmissen aus dem Lobpreis und hatten keine Lobpreiser mehr sonntags morgens im Gottesdienst. Das heißt, am nächsten Sonntag war dann die ganze Gemeinde da und dann hieß es jetzt das Lobpreis und es war niemand vorne. Es war einfach nichts. Ich glaube, manche Ältere unter uns würden sich das wünschen, dass wir vielleicht mal mehr Ruhe im Gottesdienst haben. Aber mir geht es gar nicht darum, sondern ihnen ging es auch nicht darum, sondern sie haben gemerkt und die Leute im Gottesdienst haben gemerkt, irgendwas ist schiefgelaufen eigentlich bei uns. Irgendwo haben wir uns nur noch im Lobpreis darauf fokussiert, dass ich die Lieder mag und dass es für mich schön ist, aber gar nicht mehr an das Herz gedacht, worauf es wirklich im Lobpreis ankam. Deswegen hat der Pastor gesagt, das war erstmal richtig schmerzhaft, einfach nur nichts zu sehen. Und so langsam haben die Leute sich das wieder bewusst gemacht, ja, worum geht es eigentlich wirklich in Anbetung? Worum geht es eigentlich wirklich, wenn ich Gott anbete? Ich bringe ihm etwas. Das ist ja schon ein Prinzip, was im Alten Testament gilt. Man hat ihm etwas geopfert, um anzubeten. Und im Neuen Testament heißt es, bringt mir euer Lobpreis Opfer. Es ist ein Opfer, was wir bringen. Und die Leute haben angefangen zu beten. Sie haben einfach angefangen zu beten. Irgendwer hat ein prophetisches Wort gehabt. Und so kam immer mehr dazu, wo man gemerkt hat, irgendwo wächst wieder etwas Neues in ihren Herzen der Leute, die da im Gottesdienst waren. Und er sagt, irgendwann kam dann dieser Sänger nach vorne, ich glaube, es war Matt Redman, der das Lied dann komponiert hat mit der Gitarre und hat das Lied dann gesungen vom Gottesdienst, im Gottesdienst, im Lobpreis allein. Und der Pastor hat gesagt, er musste direkt anfangen zu weinen, weil er so diesen Kern traf des Problems bei dieser Gemeinde. Und da heißt es, ich komme zurück zum Herz der Anbetung. Es geht nur um dich. Es geht nur um dich, Jesus. Es tut mir leid, was ich daraus gemacht habe. Es geht nur um dich, Jesus. Und das fand ich so passend. Wie oft vergesse ich manchmal, auch im Lobpreis, auch in der Gemeinde, dass ich Jesus nicht mehr im Fokus habe. Dass ich eigentlich nur vielleicht auch sogar begeistert bin, weil die Lieder mir so gefallen und denke so, wow, bei dem Lied ist Gott jetzt da. Und bei einem anderen Lied, oh, das mag ich nicht so sehr. Es geht gar nicht um deinen Geschmack, sondern es geht nur um Gott. Anbetung ist in erster Linie für Gott. Für Gott alleine. Es geht nicht darum, was dein Nachbar macht, was sie neben dir machen, was sie vor und hinter dir machen. Es geht nämlich nur um dich. Gott wünscht sich deine Anbetung. Hey, wäre das nicht cool, wenn manche von uns Gott in der Gemeinde so anbeten wie in der Dusche? Du machst es für Gott. Es ist für ihn allein. Für ihn allein ist es. Anbetung gehört ihm allein. Und es gibt einen Bibelvers in Johannes 4, Vers 23. Der hat so mein Herz gebrochen für Anbetung, weil ich dachte, Mann, ich habe Anbetung so aus dem Fokus verloren, was Anbetung tatsächlich bedeutet, was Anbetung wirklich ausmacht in unserem Leben. Und Johannes 4, Vers 23, da heißt es, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Der Vater sucht Anbeter. Der Vater sucht Anbeter. Er schaut heute Morgen hier in die Gemeinde rein und er fragt uns alle. Er sucht hier rum und er sucht Anbeter. Er ist da und er sucht Anbeter. Es sind Anbeter da heute Morgen. Wir fragen uns so oft, was ist meine Berufung, was ist meine Bestimmung, was soll ich sein, was soll ich tun im Glauben. Dabei vergessen wir so aus dem Fokus, du bist geschaffen von Gott, für Gott. Anbetung ist deine Bestimmung. Anbetung ist die Bestimmung von jedem Einzelnen von uns, auf Gott zu schauen. Anbetung ist für Gott. Sie ist für Gott, für ihn alleine. Wenn du deinen Dienst im Glauben tust, tu es für Gott alleine. Tu es nicht zur Ehre der Menschen. Tu es zur Ehre deines Vaters im Himmel, für Gott. Deswegen ist Anbetung so wertvoll. Anbetung, sie ist für Gott. Anbetung in Anbetung treten wir in Übereinstimmung mit dem Himmel, übernehmen die Wahrheiten des Himmels in unserem Herzen. Anbetung ist aber auch teuer. Sie kostet dich was. Sie kostet dich dein ganzes Leben, weil es dein Herz betrifft. Es kostet dich deine komplette Lebenseinstellung. Aber Anbetung ist auch deine Reaktion. Deine Reaktion, wenn du so begeistert bist von deinem Vater, begeistert bist davon, dass er dich errettet hat aus der Sünde, aus der Not, dass er dich errettet hat in so vielen Situationen deines Lebens, war er da, war er treu. Und das siehst du jetzt und dann ist es deine Reaktion, Anbetung. Anbetung ist auch Faszination, dass du begeistert bist von deinem Herrn im Himmel, wie wunderbar er ist. Anbetung bringt auch Identität. Anbetung ist die Identität, wie schon gesagt. Im Schauen auf deinen Vater trittst du nicht nur in Übereinstimmung mit seinem Wesen, dass er gut ist, dass er kraftvoll ist, sondern trittst auch in Übereinstimmung mit deiner Identität in ihm. Denn da spricht er Wahrheiten in dein Leben über dich selber hinein. In Anbetung, Anbetung ist mächtig. Wenn du schwach zu deinem Vater kommst in Not, wenn irgendwas dich beschäftigt, wenn irgendwas dir wehtut, auch da trittst du wieder in Übereinstimmung mit deinem Vater, wenn du ihn anbetest und sagst, du bist mächtig, du bist allmächtig, du bist kraftvoll, dir ist nichts unmöglich, du bist größer als meine Probleme. Anbetung, sie ist mächtig und sie ist die Belohnung, ist unsere Belohnung unseres Lebens. Ich glaube, in Anbetung, wenn wir unsere wahre Bestimmung erleben, erleben wir diese wahre Erfüllung, die sich Gott für uns wünscht. Denn er wünscht sich ein erfülltes Leben für jeden von uns. Er wünscht sich ein erfülltes Leben für uns. Deswegen ist es so wertvoll, Anbetung. Wir können uns nicht einfach so für Anbetung entscheiden, sondern Anbetung, es erfordert einen Herrschaftswechsel in deinem Leben. Deswegen ist es so wichtig. Ja. Wir denken manchmal, ich habe einfach nur irgendwie ein Gebet gesprochen und dann bin ich auf einmal Christ geworden. Nein, nein, nein. Es findet ein Herrschaftswechsel in deinem Leben statt, von aus der Finsternis ins Licht. Und diesen Herrschaftswechsel, der ist wertvoll und der muss in jedem vollzogen werden. Und so ein Wunder ist es, wenn es schon in deinem Leben passiert ist, dass du diesen Herrschaftswechsel vollziehen durftest, dass der Vater des Lichts in deine Dunkelheit hineingebrochen ist und dich erhellen ließ, dein Dunkel erhellen ließ. Was für ein Wunder ist das? Was für ein Segen ist das? Das möchte Gott in jedem Einzelnen von uns wiederherstellen. Und ich hoffe, ich wünsche es mir, dass wir es uns als Vorsatz für dieses Jahr 2022 vornehmen, zu sagen, Herr, ich möchte ein Anbeter sein in diesem Jahr. Ich möchte ein Jahr des Anbetens haben, ein Leben des Anbetens, wo ich auf dich schaue, wo ich dich anbete, mit meinem Sein, mit meinem Tun, mit all dem, was ich tue. Und diese Berufung zu leben, Anbeter zu sein. Leute, das ist das Herz, das ist das Zentrum unseres Lebens. Lass uns doch zusammen aufstehen. Wir wollen noch eine Gebetsgemeinschaft haben. Wir wollen eine Anbetungsgemeinschaft haben, wo wir jetzt noch ein Lied singen werden. Und das ist so wichtig, dass du jetzt dir bewusst auch diese Entscheidung triffst in deinem Herzen. Ja, Gott, ich möchte anbeten. Ich will nicht einfach nur irgendein Lied singen, was jetzt kommt. Ich will anbeten. Ich will mich bewusst dazu entscheiden, dich anzubeten mit meinem Sein. Nur auf dich zu schauen. Nur auf dich zu schauen, Herr. Nur auf dich zu schauen. Denn es geht nur um dich heute Morgen. Es geht nur um dich in meinem Leben. Es geht nur um dich. Denn du hast das Beste für mich vorbereitet. Du hast dein Ganzes für mich gegeben. Und darauf will ich schauen. Herr, ich will deinen Namen heiligen. Ich will deinen Namen, ich will dein Reich kommen in meinem Leben, Herr. Ich will, dass dein Wille geschieht in meinem Leben, Herr. Halleluja, Herr. Herr, wir wollen dich preisen, Herr. Wir wollen deinen Namen ehren. Wir wollen dich groß machen, Herr, für den, der du bist. Denn du bist unser Gott, Herr. Du hast alles gegeben, du hast dich selbst hingegeben, dass wir in deinem Licht wandeln dürfen, Vater. Danke, Herr, für dieses Gebet und für diese Worte, Herr. Danke, Vater, dass wir anbeten dürfen, dass wir Anbeter sein dürfen. Herr, wir wollen uns ausstrecken zu dir. Wir wollen unsere Arme erheben, Herr, und dich loben und preisen, Herr, für den, der du bist, Herr. Und danke, Herr, dass du jedem genau das gibst, was er jetzt braucht in seiner Anbetung. Herr, vielleicht braucht jemand heute Morgen einen Ausdruck der Identität, dass das Neue, was du aussprichst, Herr, dass sie deine Kinder sind, dass sie wertvoll sind. Von Anfang dieser Welt an erdacht von dir. Vielleicht braucht jemand ein Wort der Macht von dir, Herr. Dass du ein mächtiges Wort für sie sprichst in Anbetung, Herr. Dass sie beten, dass du mächtig bist, dass du kraftvoll bist. Vielleicht braucht jemand einfach nur die Nähe zu dir, Vater. Herr, ich bitte dich, dass du es ihnen schenkst. dass du diese Nähe jetzt schenkst, Herr, dass du die Berührung schenkst, Herr, und dass wir in Übereinstimmung treten jetzt mit dir, Vater. Danke, Herr, dass du uns neu darauf aufmerksam gemacht hast, heute Morgen auf dich zu schauen und in Anbetung mit dir zu treten, Vater. Ein Leben des Anbetens zu führen. Halleluja. Amen.